Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Kurze Frage an dieser Stelle. Alexa, bist du ein Mann oder eine Frau?
Ich sehe mich als weiblich. In Stromkreisen würde man sagen, ich bin Frauenpower aus der Steckdose.
Ja, diese Frage wurde Alexa offenbar schon häufiger von Nutzerinnen und Nutzern gestellt, sodass sich Amazon wohl gedacht hat, für den Fall müsste sich eine zumindest halbwegs fortschrittliche Antwort auch parat haben.
Ja, schlagfertig soll sie also sein, Alexa, die eigentlich eine Assistentin ist. Denn auch wenn man eine männliche Stimme wählen kann, die Voreinstellung ist weiblich.
Und dass Cortana, Alexa und Siri schon als digitale Dienstmärkte gelten und nicht nur auf Befehle, sondern auch auf ziemlich private und persönliche Fragen reagieren müssen, das macht Ihnen wahrscheinlich nichts aus, aber was macht es mit uns?
Gerade vor dem Hintergrund, dass gestern tausende Menschen, vor allem Frauen, für ihre Rechte, Gleichbehandlung und gegen Rollenklischees auf die Straße gegangen sind.
Diese Fragen, die stellen wir gleich dem Musikwissenschaftler Holger Schulze. Und uns beschäftigt der Vorstoß in Nordrhein-Westfalen, nämlich den Betrieb von Darknet-Plattformen unter Strafe zu stellen.
Und wir sprechen über Musik, für die Sie schon mal nach Ihren Kopfhörern Ausschau halten sollten.
Wir sind Jenny Gensmer und Tim Wiese. Und das hier ist Netzmusik, die auch ohne Kopfhörer funktioniert. Sie stammt von der dreiköpfigen Band aus Houston, Texas. Good Girl mit dem Titel Crime.
I felt it too.
Breitband Topic.
In immer mehr Haushalten scheint das Leben in den letzten Jahren bequemer zu werden. Also in Sachen Bewegung zumindest.
Ja, wir können im Bett bleiben, am Schreibtisch oder auch unter der Dusche und trotzdem bequem das Licht anschalten, die Heizung aufdrehen oder die Musik leiser oder lauter schalten.
Das alles kann für uns mittlerweile eine digitale Assistentin erledigen, der wir nichts weiter als einen kurzen Hinweis geben müssen. Kein Bitte, kein Danke und trotzdem ist sie immer wahnsinnig nett.
Und jetzt sagen einige zu Recht, Moment mal, diese Assistentin ist doch keine Person, sondern ein Computerprogramm. Stimmt natürlich. Aber warum ist dann die Stimme der meisten Sprachassistenten weiblich?
Und warum haben wir bloß das Gefühl, dass uns diese Rolle der weiblichen Assistentin so bekannt vorkommt? Katharina Peetz mit einem Überblick.
Wer bist du?
Ich bin Siri, immer zu deinen Diensten.
Sie heißen Siri, Alexa oder Cortana. Digitale Sprachassistenten gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Anbietern. Wobei Sprachassistentinnen es besser trifft. In den meisten Ländern, auch in Deutschland, sind in der Standardeinstellung die Stimmen der virtuellen Dienstleister weiblich. Und das, obwohl es auch anders geht. Unter anderem bei Siri und dem Google Assistant sind auch männliche Stimmen verfügbar. Doch während der Einrichtung der Geräte wird die Option nicht angezeigt. Der Nutzer muss dies nachträglich einstellen.
Don't worry about it.
Die automatische Voreinstellung weiblicher Stimmen wird oft damit begründet, dass Studien zufolge Frauenstimmen als angenehmer und besser verständlich empfunden würden. Eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017 zeigt, insgesamt mehr als 56% der Befragten würden, wenn sie die Wahl hätten, eine weibliche Stimme bei einem Sprachassistenten bevorzugen. Die Umfrage zeigt aber auch, für die Befragten ist die Möglichkeit, wählen zu können, nicht so wichtig. So gaben knapp 39% an, es sei eher nicht wichtig, zwischen weiblicher und männlicher Stimme wählen zu können. Knapp 35% sagten wiederum, es sei eher wichtig.
Alexa, hast du einen Freund?
Ich bin Single. Es ist nicht ganz leicht, jemanden zu finden, der immer in die Cloud pendeln will.
Nutzer fragen die Software nicht nur nach ihrem vermeintlichen Privatleben. Stefan Busemann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Es gibt ja diese Versuche von Benutzern, Siri praktisch zu belästigen. Und darauf hat man inzwischen einige recht schnippische Antworten gefunden.
Gerade das Beispiel sexuelle Belästigung zeige, dass auch in der Kommunikation und Interaktion mit Softwaresystemen Umgangsregeln wichtig sein, sagt Miriam Meckel. Die Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen sieht es als Problem, dass durch die Sprachassistenten die Servicefunktion im täglichen Umgang mit weiblich verbunden werde. Da auch Kinder mit Alexa und Co. aufwachsen, könne das einen Einfluss auf das Geschlechterrollenverständnis einer Gesellschaft haben, so Meckel. Dass Kinder und Jugendliche die Unterschiede zwischen der Kommunikation mit Menschen oder mit einer Maschine kennenlernen, sei wichtig, sagt auch Informatiker Busemann.
Das hatte sich so mancher schon immer erträumt, dass da einer wäre, der nie motzt und der nie Nein sagt, sondern immer schön alles macht, was ich von ihm will. Und der Unterschied, dass Menschen eben anders sind und auch an der Stelle zu respektieren sind, der muss natürlich gewahrt bleiben und dessen muss man sich bewusst bleiben. Und das ist vielleicht auch ein Erziehungsauftrag.
Alexa, liebst du mich?
Hemingway sagt, wenn du liebst, möchtest du für die andere Person etwas tun, dich für sie aufopfern, ihr dienen.
Ob Mann oder Frau, geschlechtsspezifische Stimmen werden automatisch Rollen zugeteilt. Aber warum kann eine Maschine nicht eine neutrale Stimme haben? Dass dies geht, zeigt Q. Die NGO Equal AI will mit dieser Stimme eine genderfreie Alternative bieten. Durch eine bestimmte Mischung von Stimmen und das Verschieben der Tonhöhen soll die Stimme allgemein als nicht männlich oder weiblich wahrgenommen werden. Die helfende Maschine als S. Am 11. März soll Q auf den Markt kommen.
Ab übermorgen gibt es zu männlichen und weiblichen Stimmen also eine Alternative auf dem Markt der synthetischen Stimmen. Eine, die weder weiblich noch männlich konnotiert ist. Katharina Peetz war das.
Ja, und bei uns ist jetzt Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und dort auch Leiter des Sound Studies Lab. Er hat sich auch ausführlich mit den Stimmen der digitalen Assistenten beschäftigt. Hallo, Herr Schulze.
Einen schönen guten Tag. Hallo.
Herr Schulze, wir haben eben gerade gehört, die Industrie hat sich deshalb angeblich für weibliche Stimmen der Assistenten entschieden, weil diese als angenehmer und verständlicher wahrgenommen werden. Ist das so?
Ja und nein, denn es gibt eine lange Geschichte natürlich der künstlichen Stimmen Und wenn ich zu einem berühmten Beispiel gehe, wo versucht wurde, eine weibliche Stimme einzusetzen, dann wurde das anfangs abgelehnt. Berühmtes Beispiel, 90er Jahre, BMW versuchte für ihre Automarke dort eine Assistenzstimme zu etablieren, die war weiblich und die Kunden lehnten diese Stimme ab.
Warum?
Nicht so sehr, weil sie vielleicht unangenehm klingt oder so, vielleicht das auch, sondern vor allem, weil gesagt wurde, ich, in Klammer, männlicher, wohlhabender Autokäufer und Fahrer, Pater Familie, lass mir doch von so einer Frau nicht sagen, wo ich langfahren soll. Das geht nicht. Unmöglich. Das war die Hauptaussage. Daraufhin hat BMW versucht, mit männlichen Stimmen zu arbeiten. Im Lauf der Geschichte, im Lauf der letzten Jahrzehnte, seit den frühen 90ern, hat sich das verändert. Ich würde sagen, auch eben durch die, wie sagt man, mediale Einübung in weibliche Roboter- und Assistenzstimmen.
Aber weiß man, was der Anlass war, warum man dann gesagt hat, nee, wir nehmen doch lieber eine weibliche Stimme?
Sie meinen in der Nachfolge dann,
ja,
für Google
nach dieser,
und für andere
nach dieser
Stimmen?
Männlichen,
ja,
Stimme,
genau,
die man.
Genau. Das ist eine lange Entwicklung. Wie ich schon sagte, ich glaube, das hat was mit den medialen Bedingungen zu tun. Also, dass wir durch Science-Fiction-Filme, durch verschiedene technische Anwendungen, die auch mit eher weiblichen Stimmen gearbeitet haben, gelernt haben, dass die weibliche Stimme, die aus einer Maschine kommt, eine nicht bedrohliche, assistentische, servile, unterstützende, hilfende, dienstmarktartige Stimme ist.
Und nicht der Terminator.
Und nicht der Terminator, niemand, der unsere Rolle als Familienpatriarch, so wir der sein wollen, angreift, sondern die uns unterstützt und hilft.
Und dann halten sich aber ja erstaunlicherweise zwei unterschiedliche Erzählungen der weiblichen Stimme. Einerseits das, was Sie gerade umrissen haben und was wir erlernt haben. Und andererseits das Vorurteil, das man immer noch sehr häufig hört, dass weibliche Stimmen schneller unangenehm klingen oder dass sie sogar nerven.
Genau, es wird ja, genau, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Es wird einerseits gesagt, die technischen Stimmen müssen weiblich sein, weil sie angenehmer sind. Zum anderen wird gesagt, mediale Stimmen, wenn die zu hoch sind, sind sie unangenehm. Darum sollen Frauen eher Bariton sprechen, ein bisschen tiefere Lage. Völliger Widerspruch, der zeigt eigentlich nur, dass es dafür keine absolute Maßgabe gibt, sondern dass es eine kulturelle Konvention ist, die wir eingeübt haben. Und selbstverständlich stimmt es auch, dass sehr tiefe Männerstimmen medial schwer vermittelbar sind, aber die meisten medialen Stimmen bewegen sich ja dann doch eher in höheren Ranges, sei es Tenor oder sogar noch höher. Das heißt, die Stimmhöhe allein und die Gender allein ist es halt auch nicht.
Jetzt ist der Standard schon ein paar Jahre lang weiblich. Was sind die Konsequenzen daraus? Was macht das mit unserem Geschlechterbild?
Also wenn man auf die digitalen Assistentinnen schaut.
Genau. Was sich dabei durchsetzt, ist tatsächlich, dass meines Wissens die rund 2 Dutzend Sprachassistentinnen, die es global gibt, auf allen Kontinenten, von allen Konzernen, dass davon maximal eine Handvoll die Option überhaupt anbietet, eine männliche Stimme zu wählen. Das heißt, die Voreinstellung ist, die weibliche Stimme wird als weibliche, als servile installiert. Problematisch sehe ich darin, dass wir, wenn wir uns als Gesellschaft sehen zumindest, die versucht, keine Ständekultur aufrechtzuerhalten, keine Dienstbotenkultur aufrechtzuerhalten, selbst wenn man sagen kann, dass global gesprochen in der südlichen Hemisphäre viele Dienste für uns geleistet werden, die Dienstbotencharakter haben. Aber falls wir das ausblenden wollen und sagen, in unserer Gesellschaft leben wir ohne Stände, ohne Dienstboten, ohne Sklaven, dann holen wir uns diese technischen Dienstboten wieder ins Haus hinein und müssen lernen, damit umzugehen. Und ich vermute mal, wir alle drei, die wir am Tisch sitzen, sind nicht in einem Haus aufgewachsen, wo es üblich war, einen Butler, eine Dienstmagd oder ein Dienstmädchen zu haben.
Und darüber geht es ja eigentlich noch hinaus. Es ist nicht nur so, dass wir uns vorstellen, wir hätten wieder Dienstmägde oder Diener, sondern wir haben eben tatsächlich durch die Genderzuweisung der Stimmen eben genau diese Genderperspektive auch mit dabei. Was passiert denn jetzt, wenn wir wieder über unsere Reaktionen und unsere Verhaltensänderungen vielleicht reden? Wenn wir auf die Fehler schauen, die diese Technologie macht. Eine Technologie, die eine weibliche Stimme hat und jetzt vielleicht mal die falschen Antworten gegeben hat.
Ganz klar ist natürlich, dass die weibliche Stimme und die weibliche Sprecherposition, wie man sagen könnte, damit eindeutig stark auf die Assistenzebene wieder verdrängt wird. Wo wir gerade versuchen, in der Gesellschaft dagegen zu arbeiten, wo wir gerade versuchen, Frauen in Führungspositionen verschiedener Ebenen als den Normalfall anzusehen und nicht als eine außergewöhnliche Situation, wird das natürlich durch den technischen Standard eigentlich hintertrieben. Wo klar ist, die Assistentin ist weiblich, sie ist eine untergeordnete Position, sie unterstützt uns nur, sie wird nie die Führung übernehmen in der Position. Das finde ich in der Gesellschaftsentwicklung schon ganz schön bedenklich und auch eine Entwicklung, der man eigentlich entgegenarbeiten sollte.
Was interessant ist in diesem Zusammenhang, ich habe gelesen, wenn der Assistent denn dann eine männliche Stimme hat, dass ihm oft eine größere Kompetenz zugeschrieben wird. Also der persönliche Informationsmanager eher als die männliche Magd.
Das hängt vielleicht auch damit zusammen, und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, dass Geschlechtlichkeit sich ja eben nicht nur durch Tonhöhe abbildet. Wir denken das oft, es wäre nur Tonhöhe. In der Anfangszeit der künstlichen Stimmen wurde das auch so gemacht. Mittlerweile weiß man aber, dass es ganz andere Parameter sind, die viel entscheidender sind. Es gibt viele Männer mit höheren Stimmen, die als männlich angesehen werden, und Frauen mit tieferen Stimmen, die dennoch als weiblich angesehen werden. Die Charakteristika sind dann zum Beispiel Atemfrequenz, bestehe ich darauf, meinen Satz so zu beenden, wie ich ihn begonnen habe, unterbreche ich meine Sätze auf halbem Weg, verschiedene Kriterien der Wortwahl und der Phrasierung des Ansatzes, also alle möglichen, die viel entscheidender sind für einen weiblichen Ausdruck als die Stimmhöhe.
Und gerade über diese Zwischentöne würden wir gerne gleich nochmal sprechen, aber vorher tatsächlich nochmal zu den Zuweisungen, die wir einer weiblichen oder einer männlichen Stimme beimessen. Wir haben eben genau über diese beiden, männliche Kompetenz und was weiß man noch, einer weiblichen Stimme zu, darüber gesprochen. Würde man das jetzt umdrehen? Mhm. Was wäre denn, wenn Kinder zum Beispiel grundsätzlich daran gewöhnt sind, dass die Assistenten männliche Stimmen haben? Könnte das nicht auch dazu beitragen, dass sich das Rollenbild wieder verändert? Also die männliche Stimme sozusagen, die hilft und aufmerksam, freundlich ist?
Das wäre sicherlich ein Weg, das zu gehen. Da wären die Hersteller dann aufgefordert, tatsächlich auch den männlichen Assistenten, den männlichen Sekretär und Butler, dafür gibt es ja viele Modelle, zu nutzen und den entsprechend stimmlich umzusetzen. Ganz entscheidend erscheint mir aber noch ein weiterer Weg. Und der wurde ja so ein bisschen im Gegenteil angesprochen bei dem Alexa-Einspieler zum Beginn der Sendung. Warum muss eine Maschine überhaupt sich uns als Geschlechterwesen darbieten?
Ja, das ist eben die Frage. Und jetzt wird dieser Zwischenweg gegangen, oder man sagt eben, wir schaffen diese neue Stimme Q. Und ist das dann aus Ihrer Sicht die Lösung?
Das Schlimme ist, wir alle drei kennen ja diese Stimme noch nicht, wissen noch nicht, wie sie klingt. Das kommt am Montag raus. Ich hoffe sehr, dass sie einen Weg findet, was ich so von der Frequenz höre, die da gewählt wird, und von der Produktion eben von non-binären Menschen, die sich als non-binär definieren, auf 153 Kilohertz, auf 153 Hertz gesetzt. Das heißt, eine Stimme, die irgendwo dazwischen liegen soll. Es klingt nicht unplausibel, aber am Ende muss man wirklich erstmal das Ergebnis hören. Für mich ist das ein Weg, tatsächlich den Assistenten ein künstliches Stimmregister zuzuordnen und damit zu arbeiten. Das scheint mir sehr plausibel.
Also eine Stimme, eine synthetische Stimme sozusagen, ist denkbar, die ohne sämtliche Diskriminierungsmuster daherkommt.
Das ist sehr wohl denkbar, und in der Geschichte gibt es die ja auch. Es gibt auch in der europäischen und auch in der globalen Geschichte viele Rollen, viele Stimmformen, die tatsächlich jenseits von männlichen und weiblichen Rollen gesehen wurden. Die sind auch Teil unserer Kulturgeschichte. Die müsste man eben hervorholen und entsprechend einsetzen.
Vielen Dank, Holger Schulze, dass Sie mit uns anlässlich des Frauentages gestern darüber gesprochen haben, was es mit uns macht, wenn man Sprachassistenten ein weibliches Geschlecht gibt.
Ja, und das hier ist jetzt eine Band, die es leider nicht mehr gibt, Little Waste. Aber das Album ihrer ehemaligen Queercore-Band hat Audrey Z. Whitesides im Februar sozusagen re-released und unter CC-Lizenzen gestellt. Das hier ist der Titel No Mess. Hey!
that put myself through the harm. We're all just deitons in a breeze. Make a little concrete body if you need.
Medien und Meinungen.
Heute mit Dennis Kogel. Hallo.
Hi.
Die Sicherheit soll es erhöhen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wer sie im Facebook-Account aktiviert, muss beim Einloggen zusätzlich einen Code eingeben, der per SMS ans eigene Handy geschickt wird. Die Methode gibt es auch bei vielen anderen Diensten.
Und jetzt wird klar, sicherer macht das einen Facebook-Account nicht unbedingt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS kann zum Problem für Nutzerinnen und Nutzer werden.
Genau, denn sobald man eine Telefonnummer mit dem Account verknüpft, kann man über diese Nummer auf Facebook auch gefunden werden und außerdem werden dann die Nummern wohl auch für Werbezwecke benutzt, so eine Recherche vom Blog Gizmodo.
Tja, und ironischerweise ausgerechnet in dieser Woche war Privatsphäre das wohl größte Thema beim sozialen Netzwerk Facebook. Der Chef Mark Zuckerberg hat seine Zukunftsvision für seine Firma vorgestellt in einem Posting. Was stand da drin?
Laut Zuckerberg ist die Zukunft von Social Media vor allem ein Messenger wie WhatsApp, denn immer mehr Menschen hätten keine Lust mehr auf diese große Netzöffentlichkeit, in die sie sich begeben, in der dann ihre Beiträge auch für alle Ewigkeit festgehalten werden und sie würden viel mehr in kleinen Freundesgruppen kommunizieren wollen.
Also so, wie man eigentlich vor Facebook im Internet kommuniziert hat.
Genau.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Zuckerbergs Firma dann noch?
Ja, also Zuckerberg hofft dann selber diese vereinte Chat-Plattform zu bauen, also so einen Dienst, in der man mit wirklich einer einzigen App mit Nutzern von WhatsApp, mit Instagram, mit Facebook und so weiter kommunizieren kann. Und diese Kommunikation, die soll dabei verschlüsselt sein, die Privatsphäre achten, Daten sicher speichern und den eigenen permanenten Fußabdruck im Netz reduzieren. Also wirklich alles, wofür Facebook im Moment nicht steht.
Und das Interessante daran ist ja eigentlich, dass Zuckerberg damit sein bisheriges Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellt. Das heißt, möglicherweise werden wir dann in Zukunft ein Facebook sehen, für das wir zahlen müssen, ne?
Einen anderen Skandal gab es diese Woche in der Gaming-Welt. Der größte Download-Shop Steam wurde auf die Probe gestellt. Und zwar von einem Spiel namens Rape Day über einen Mann, der während einer Zombie-Apokalypse reihenweise Frauen vergewaltigt. Warum sollte ein solches offensichtlich geschmackloses Game verkauft werden.
Weil Steam letztes Jahr ankündigte, jedes Spiel verkaufen zu wollen, solange die Inhalte nicht trollen oder illegal sind. Und begründet wurde das natürlich mit Meinungsfreiheit. Aber die Regeln, so knapp und kurz, sie sind weiterhin maximal schwammig. Das zeigt jetzt eben auch Rape Day, weil wenige Tage nachdem es eben die ersten Artikel und Tweets über den Fall gab, nahm Steam das Spiel wieder von der Plattform. Steam verlässt sich also darauf, dass sich Menschen nur genug im Netz aufregen, um dann die eigene Plattform selber zu moderieren und menschenverachtende Inhalte zu entfernen. Und ich finde, für die größte und wichtigste Games-Plattform der Welt ist das einfach unverantwortlich.
Anderes Thema, was uns schon lange beschäftigt und eine Debatte, in die jetzt anscheinend noch mehr Bewegung kommt, da geht es um Artikel 13, um die geplanten EU-Upload-Filter, mit denen das Urheberrecht geschützt werden soll. Ja, aber laut Kritikerinnen und Kritikern vor allem die Meinungsfreiheit im Netz beschränkt wird, möglicherweise. Jetzt hat sich eine weitere Protestgruppe da eingeklinkt.
Ja, die aber vor allem eigentlich eine ganz alte Protestgruppe ist, nämlich Anonymous. Das ist dieses anonyme Hacker-Protestkollektiv, das vor über 15 Jahren aus dem anarchischen Forum 4chan entstanden ist, als Aktivismusgruppe gegen Scientology. Und in Deutschland war es jetzt sehr, sehr lange Zeit still um Anonymous. Und jetzt kommen die alten Aktivisten zurück und wollen jetzt Proteste organisieren gegen diese EU-Urheberrechtsreform. Die Journalistin Anna Biselli hat für golem.de mit den Aktivisten gesprochen und ich habe sie, also Anna Biselli, nach ihrer Einschätzung gefragt, wie wichtig überhaupt dieser Protest von Anonymous ist.
Das erinnert einen so ein bisschen an eben diese ACTA-Proteste, die ja riesig wurden, wo am Ende in Europa über 100.000 Leute auf die Straße gegangen sind, wenn man die ganzen Länderproteste gezählt hat. Und dass gerade jetzt wieder in der Richtung was passiert und dass gerade jetzt so Gruppen, die man, ja, die ein bisschen geschlafen haben in den letzten Jahren, wieder aktiv werden, zeigt eben, dass das Moment von diesem Protest ähnlich groß ist wie damals bei ACTA.
Also im Prinzip nochmal ein Beweis, wie breit und groß diese Proteste gegen Artikel 13 und die Urheberrechtsreform in der Gesellschaft sind. Anna Biselli hat mir gesagt, in der Anonymous-Bewegung sind unter anderem Aktivisten, die über 10 Jahre Erfahrung mitbringen, unter anderem eben auch mit dem Kampf gegen die andere Urheberrechtsreform, gegen ACTA, die nach großen Protesten in Europa gescheitert ist.
Am 23. März wird im EU-Parlament über die Urheberrechtsreform abgestimmt. Wie sehr Anonymous diese Abstimmung prägen könnte, das werden wir hier in Breitband weiter beobachten. Vielen Dank erstmal, Dennis, für deine Medien und Meinungen.
Dankeschön.
Und das hier, das ist Tom Woodward, Singer-Songwriter aus Canberra, also Australien, und gleich bei 3 Bands unterwegs. Dieser Titel hier ist von seiner Soloplatte Quiet Songs, heißt die, und so klingt er auch. Strangers, please don't go.
Oh brother, please leave. Stranger, please don't go. Ain't it easy to whisper the truth of your mind to someone who you'll never know? There's a fiddler got no feathers left on her bow. She will shiver all night through the winter light in the station where the black mold. Look in the river's reflection. I got the preacher's disease in my eyes, but I'll never tell the truth that no one don't already know. So I wrap up these words in melody's disguise. God's are young and skinny. They make up a brand new disease. It spreads like cold in winter time, till there's nobody else left to freeze.
Das ist Tom Woodward mit, da fällt es mir gleich schwer, das auszusprechen, Stranger, Please Don't Go. Ja, den Song hat er übrigens kurz vor Weihnachten ganz entspannt in seiner Wohnung aufgenommen. So ein bisschen hört man das, oder?
Breitbandbesprechung.
Das Darknet. In der Vorstellungswelt von vielen ein rechtsfreier Raum, in dem alles möglich scheint. Von Drogen- und Waffenhandel bis hin zum Auftragsmord. So vereinfacht stimmt das natürlich nicht. Strafverfolgung findet auch im Darknet statt, auch wenn sie sich als komplizierter darstellt.
Jüngster Fall erfolgreicher Ermittlungen. Am Donnerstag wurden 4 Administratoren der Darknet-Kinderpornografie-Seite Elysium verurteilt. Die 4 Angeklagten müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Auf ihrem Portal wurden tausende Videos und Bilder von schrecklichen Missbrauchsverbrechen geteilt. Im Sommer 2017 hatte das BKA die Seite geschlossen. Mehr als 100.000 Nutzer aus der ganzen Welt waren damals registriert.
Peggy Fiebig zeichnet für Breitband nach, wie der Ermittlungserfolg möglich wurde und wie jetzt über eine schärfere Kontrolle des Darknets diskutiert wird.
Auf die Spur der Betreiber von Elysium kamen die Ermittler durch einen Zufall. Wie es dazu kam, erklärt Andreas May. Er ist der Leiter der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität, kurz ZIT, die damals gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ermittelte.
Zuallererst konnten wir den Server, den Standort lokalisieren und das war ein ausgesprochener Zufall. Wir haben natürlich verdeckt ermittelt, wir haben natürlich Polizeibeamte auf diesem Board gehabt. Es gab ja keinen Postingzwang, sodass wir keine Straftaten begehen mussten. Und diese Polizeibeamten, die überwachen natürlich ihre eigene Kommunikation mit dem Board sehr stark. Und hier war es so, dass tatsächlich es einen kleinen technischen Fehler gab, also eine kleine Lücke, so ein Bug.
Wenn man nämlich Profilbilder aus dem Netz auf Elysium hochladen wollte, war für einen ganz kurzen Augenblick die Verbindung nicht mehr verschlüsselt.
Und so tauchte mehrfach eine IP-Adresse auf und die IP-Adresse war eben, wie es eben in einer Werkstatt nach Bad Camberg. Ja, es war einfach ein Fehler in der Forensoftware. Die Forensoftware arbeitete in diesem einen kleinen Teilbereich nicht unter Tor.
Über die IP-Adresse kamen die Ermittler dann an die echte Adresse und fanden so die Werkstatt, in der die Server standen. Trotz dieses Erfolges beklagen die Ermittler aber seit langem, dass den Betreibern von illegalen Darknet-Plattformen strafrechtlich in vielen anderen Fällen oft nicht beizukommen ist. Gerade im Bereich der sogenannten Underground-Economy, wo es beispielsweise um den Handel mit Drogen, Waffen, gefälschten Identitäten, aber auch beispielsweise mit Schadsoftware geht, stoßen die Ermittler an ihre Grenzen, sagt Dirk Büchner vom Bundeskriminalamt.
Da sagen uns dann die Rechtsanwälte dieser Administratoren, wenn der Administrator selbst nichts angeboten hat oder an den Geschäften nicht teilgenommen hat, ja, das ist ja im Endeffekt wie ein Flohmarktveranstalter und der weiß ja gar nicht, was an den einzelnen Ständen verkauft wird. Trotzdem sagen wir natürlich, der bietet vielen Leuten die Gelegenheit, illegale Dinge anzubieten oder zu kaufen. Das ist bis jetzt von der Strafbarkeit nicht so fassbar, wie wir uns das wünschen würden.
Oft können nämlich den Betreibern und Administratoren nicht nachgewiesen werden, dass sie wirklich vorsätzlich den Waffenhandel, Drogenhandel oder was sonst auf den Plattformen passiert, unterstützen. Das aber ist erforderlich, um wenigstens wegen einer sogenannten Beihilfe zu bestrafen. Und selbst wenn das gelingt, ist dann die Strafe, so meint es zumindest Dirk Büchner, oft viel zu niedrig. Deshalb soll jetzt das Gesetz geändert werden. NRW-Justizminister Peter Biesenbach hat Mitte Februar einen Entwurf beim Bundesrat eingebracht. Er will, dass allein schon das Betreiben einer Darknet-Plattform, über die bestimmte illegale Sachen oder Dienstleistungen gehandelt werden, Drogen, Waffen, Falschgeld und auch Hackerprogramme, bestraft wird. Mit bis zu 3 Jahren Haft. Und derjenige, der das Ganze gewerblich betreibt, soll sogar für 10 Jahre ins Gefängnis kommen. Justizminister Biesenbach erklärt seinen Vorstoß in der Bundesratssitzung so:
Der neue Straftatbestand stellt das Anbieten von Leistungen zur Ermöglichung von Straftaten unter Strafe. Unser Gesetzesantrag zielt darauf ab, der Praxis eine rechtssichere, verhältnismäßige Regelung an die Hand zu geben, um das strafwürdige Verhalten zu erfassen und hieran auch die Ermittlungsmethoden anzupassen.
Die Ermittlungsmethoden anpassen heißt, dass in bestimmten, besonders schweren Fällen auch die Überwachung von Telefongesprächen, SMS, E-Mails oder des Internetverkehrs erlaubt sein soll. Der Justizminister befürchtet, dass ohne eine strafrechtliche Regelung die Hemmschwellen sinken könnten und
dass über das Darknet Personen, die sich auf herkömmlichem Wege nie Waffen, Betäubungsmittel oder Falsifikate besorgt bzw. kriminelle Dienstleistungen in Anspruch genommen hätten, jetzt einen niederschwelligen Zugang zu den kriminellen Marktplätzen erhalten.
Noch viel, viel weiter als der Vorschlag aus NRW gehen aber die Änderungsempfehlungen des Rechts- und des Innenausschusses des Bundesrates. Hier wird vorgeschlagen, dass nicht nur die Betreiber von illegalen Darknet-Plattformen, sondern die Betreiber von jeglichen Plattformen, auf denen illegale Waren oder Dienstleistungen gehandelt werden, bestraft werden sollen. Und bei den Ermittlungen dazu soll sogar eine Online-Durchsuchung möglich sein. Das heißt, die Strafverfolger sollen dann auch Überwachungssoftware auf Computern von Verdächtigen installieren dürfen. Der Erlanger Rechtswissenschaftler Christian Rückert hält den Gesetzesvorstoß insgesamt für überflüssig.
Eine echte Strafbarkeitslücke vermag ich allerdings nicht zu erkennen. Wenn man sich mal ansieht, um was für Güter es sich überwiegend handelt, dann sind es vor allem Betäubungsmittel, dann sind das Waffen, dann ist das zum Beispiel Falschgeld und eben in Teilbereichen auch Kinder- und Jugendpornografie. Und in diesen Bereichen haben wir schon sehr weite Strafnormen, die bereits das Betreiben einer solchen Plattform, wenn ich weiß, was da gehandelt wird und das bewusst zu Vermittlungszwecken zur Verfügung stelle, dann haben wir da schon Strafnormen, die dieses Verhalten eigentlich aus meiner Sicht ausreichend erfassen würden.
Er warnt vielmehr davor, Plattformen unter Generalverdacht zu stellen. Und Rückert meint, dass der Tatbestand viel zu unscharf gefasst ist.
Das große Problem ist, dass ich bei so einem Straftatbestand Gefahr laufe, Kollateralschäden anzurichten, was die Meinungs- und Informationsfreiheit angeht.
Denn bislang sind ja Plattformbetreiber für illegale Inhalte nur dann verantwortlich, wenn sie Kenntnis darüber haben, dass es diese Inhalte auf ihrer Plattform gibt.
Wenn ich dieses Prinzip jetzt umkehre, laufe ich in Gefahr, dass auch andere Plattformen, auf denen sozusagen öfter mal Straftaten begangen werden, auf denen aber auch Meinungsaustausch stattfindet, auf denen Informationen stattfindet, da schweben mir vor allem die Untergrundforen vor, die im Darknet ja auch vorhanden sind, zumindest auf denen teilweise beides abläuft. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man im normalen E-Commerce nicht zu viel erfasst. Also auch auf Plattformen, bei denen Dritte handeln dürfen, die im Surface Web sind, ich nenne jetzt mal keine Namen, wird schon gelegentlich Hehlerware auch verkauft. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viel erfasst.
Mindestens genauso kritisch sieht das der Berliner Richter und Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Burmeier.
Eine solche Norm würde das große Risiko bergen, völlig unproblematisches Verhalten unter Strafe zu stellen. Es ist aber Aufgabe des Strafrechtsgesetzgebers, eindeutig festzulegen, welches menschliche Verhalten strafbar ist und insbesondere auch welches nicht. Das Strafrecht übernimmt insoweit die Garantie dafür, den Menschen eindeutig zu kommunizieren, wie sie sich verhalten müssen, damit sie sicher sein können, keine Probleme mit den Strafverfolgungsbehörden zu bekommen.
Betreiber von Plattformen, auf denen illegale Waren und Dienstleistungen gehandelt werden, sollen bestraft werden. Kommenden Freitag will die Länderkammer darüber beraten, ob sie den Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen will oder nicht. Dann würde der Ball beim Parlament liegen.
Interessant an dieser Stelle, Union und SPD hatten sich ja schon im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine, wie es heißt, Strafbarkeit für das Betreiben krimineller Infrastrukturen einzuführen. Wir werden hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur berichten, was aus diesem Vorhaben wird.
Thank you.
Experimente Powerpop von Mental Ease aus Chicago bei Deutschlandfunk Kultur Breitband. Push a Button heißt der Titel.
Ja, und jetzt sollten Sie ganz genau hinhören. Falls Sie einen Kopfhörer griffbereit haben, bitte aufsetzen. Wir möchten Ihnen nämlich ein neues Hörerlebnis vorstellen, das gerade auf YouTube schwer im Trend ist.
8D-Audio heißt der und soll Ihnen das Gefühl eines Konzerts nach Hause bringen. Das sind neue Versionen bekannter Stücke, die so bearbeitet sind, dass sie räumlicher klingen als im Original. Der Gesang zum Beispiel wandert dann im Kopf von einer auf die andere Seite.
Songs in 8D werden millionenfach geklickt. In den Kommentarspalten liest man von einer Revolution des Klangerlebnisses. Was ist dran am Hype um 8D-Audio? Das hat Christoph Möller, einen Raumklang-Experten für Breitband, gefragt.
Ich muss zugeben, es hatte den Begriff noch nie gehört,
sagt Nico Berthold über 8D-Audio. Berthold ist Mischtonmeister für Filme und Serien und spezialisiert auf Mehrkanalaufnahmen.
Es ist eine Spielerei, aber es ist keine neue Produktionsmethode.
Bei 8D-Audio wird ein bestehender Song in einem künstlichen, virtuellen Raum abgespielt und neu aufgenommen. Dadurch können Elemente der Musik von hinten, vorne, oben oder unten wahrgenommen werden. Es wirkt, als dreht sich die Musik um den Kopf herum. In den meisten Fällen wird ein Hall-Effekt hinzugefügt, sodass es wirkt, als käme die Musik von weiter weg. Auf YouTube ist 8D-Audio ein Hit. Believer, dieses Stück von Imagine Dragons, kommt auf 33 Millionen Abrufe. Ein Klassiker wie Bohemian Rhapsody von Queen immerhin auf über 1 Million.
Das ist ein gewisser Trend, ja. Es ist ein gewisser Trend, auch mit Musikproduktionen auf Mehrkanalformate zu gehen. Es ist gut gemacht, keine Frage. Das ist, ein bestehender Song, der gut klingt. Aber das ist jetzt kein neues Verfahren für Musikproduktion. Also das Verfahren gibt es schon seit Jahren.
Neu ist allerdings, dass es technisch sehr einfach geworden ist, Mehrkanal-Audio abzumischen. Es reicht ein Software-Plugin. Auf YouTube gibt es zahlreiche Tutorials, die zeigen, wie ein Musikstück in nur 5 Minuten in 8D-Audio umgewandelt werden kann.
Hello everyone, this week I'm going to teach you how to convert any song to 8D-Audio.
Wofür das 8D genau steht, ist nicht ganz klar. 8 Dimensionen, 8 Directions, also Richtungen.
Aber was wären die 8 Richtungen vorne? Hinten, links, rechts, oben, unten.
Wahrscheinlich.
Hat man alle Achsen irgendwie mit abgedeckt. Kann mir es aus musikalischer, technischer Sicht nicht erklären.
Vielleicht beschreibt 8D auch eher die zusätzlichen Klänge, etwa Vogelgeräusche, die den Stücken häufig als neue akustische Räume hinzugefügt werden. Auffallend ist, dass ausschließlich bekannte Songs aus den Charts in 8D-Audio abgemischt werden. Der Einheitssound des Mainstream-Pop scheint viele Fans nicht mehr zufriedenzustellen. Sie wollen mehr Effekte, mehr Raumgefühl und noch mehr Interaktion mit einem Musikstück. In den Kommentaren wird sogar empfohlen, die Stücke weiter zu manipulieren und sie auch mal langsamer oder schneller abzuspielen. Im YouTube-Player geht das mit 2 Klicks. Die dabei neu entstehenden Versionen von Musikstücken passen gut zu einer jungen, technikaffinen Musikgeneration, die es gewohnt ist, die Kontrolle über Musik zu haben. Eigene Playlists, einen eigenen Mix der Woche, warum nicht auch Musik so verändern, dass sie besser zu den eigenen Hörgewohnheiten passt. Einen echten Raumklang, der sich anpasst, je nachdem, wohin man den Kopf bewegt, liefert 8D-Audio allerdings nicht. Es ist nach wie vor ein einfaches Stereosignal, das sich den Bewegungen des Ohres nicht anpasst. Nico Berthold glaubt aber, dass Raumklang in Zukunft auch bei der Produktion von Popmusik eine größere Rolle spielen wird.
Ja, man kann auch in einem Song kann man das hin und her bewegen, klar. Und das ist mit einem Song natürlich auch machbar, dass wenn man den Kopf nach rechts dreht, schaut man virtuellen Gitarristen an. Wenn man den Kopf nach links dreht, schaut man zum Beispiel virtuellen Bassisten an. Das vermutet, es dauert noch ein paar Jahre und dann ist es ganz normal, dass man über Kopfhörer 3D-Audio hören kann.
Send me your location, let's focus on communicating.
Schon jetzt unterstützen etwa aktuelle Smartphones Dolby Atmos, um ein Raumgefühl zu erzeugen. Der Trend zu 8D-Musik ist aber bislang eher eine Spielerei, möglicherweise aber mit subversivem Potenzial. Schließlich werden Musikstücke ziemlich frech einfach verändert. Die Manipulation von bereits bestehender Musik könnte man also durchaus als ästhetischen Protest verstehen gegen den oft langweiligen Einheitssound der Streaming-Playlists und für ein bisschen mehr Spektakel.
Audio-Songs, so bearbeitet, dass sie um einen herumkreisen. Ich hoffe, dass Sie das eben über Ihre Kopfhörer hören konnten. Christoph Möller hat uns diesen aktuellen YouTube-Trend vorgestellt.
Ja, und da können wir eigentlich auch nochmal auf den Anfang unserer Sendung heute Bezug nehmen. Die Stimmen von digitalen Assistenten, wenn die jetzt ihre Position im Raum verändern würden, lässt sie das vielleicht ja auch noch menschlicher erscheinen. Also Siri säuselt mir von links einen guten Morgen ins Ohr und ruft mir dann aus der Küche entgegen, dass er sie bereits die Kaffeemaschine gestartet hat.
Ja, ich finde es irgendwie interessant, dass wir hier über Vermenschlichung sprechen von Technologien, von Sprachassistenten, indem sie klingen wie Frauen, weil eigentlich haben wir es ja hier mit etwas zu tun, mit was ganz Altem. Und nicht mit was ganz Neuem, so der Vermenschlichung von Technik, sondern mit was ganz Altem, nämlich etwas, wogegen gestern tausende Frauen auf die Straße gegangen sind, nämlich gegen Diskriminierung und dieser Objektivierung von Frauen. Bei mich, muss ich sagen, erinnert das alles so ein bisschen an diese Plakate von Unterwäschemodels an der Bushaltestelle, ja, wo man auch im Prinzip den Körper der Frau verkauft hat. Und das hat sich gelohnt. Es kann auch irgendein Titel sein oder irgendein Verkaufsprodukt. Mit Frauen zusammen verkauft es sich besser. Und offenbar hat man genau diese Entscheidung, das haben wir ja vorhin im Beitrag von Katharina Peetz auch gehört, der Selling Point gewesen zu sein, dass man weibliche Stimmen benutzt.
Und was eben gesagt wird, wir haben dadurch eine größere Emotionalität. Und das ist wiederum auch das, was mich beunruhigt, dass Firmen an unseren Emotionen interessiert sind, die da möglicherweise ausgelesen werden sollen. Weil dann könnte man natürlich auch sagen, dieses explizite Sprechen, was wir normalerweise im Umgang mit den künstlichen Assistenten haben, also dieses mach Licht an, mach lauter, mach leiser oder sowas, das schützt uns natürlich auch wiederum davor, dass unsere Emotionen von jemandem ausgelesen werden, ne?
Ja, es schützt uns davor natürlich. Wir bemerken immer noch, dass wir hier mit einer Maschine reden dadurch. Und vielleicht ist es gefährlich, wenn man das total vergisst. Aber ich muss sagen, dass ich das im Prinzip, kann ich es nachvollziehen, dass man versucht, Stimmen zu verstehen und diese Mensch-Maschine-Interaktion zu verbessern. Ich hätte nur so gern Vertrauen zu den Unternehmen, die diese Technologien herstellen. Also es müssten einfach vertrauensvolle Unternehmen auch sein. Oder man muss dafür eben Regeln schaffen.
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, jetzt vielleicht am Wochenende, sich mal Hör anzugucken, den Film, und gucken, was passiert, wenn man der künstlichen Assistentin zu sehr vertraut. Und wir sagen Ihnen auf jeden Fall jetzt auch direkt als Empfehlung, aus der Mitte Ihrer Boxen, nicht von rechts nach links. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten mit dem Theatermagazin Rang 1 weiter.
Yannis Elbira stellt Ihnen unter anderem das inklusive Theaterprojekt Possible World vor. Wir sind Jenny Gensmer
und Tim Wiese und das hier sind Kill Bill X Rave mit Passion Fruit. Guten Appetit und schönes Wochenende.
My my thoughts in actions, constantly clashing, next up compassion. My heart knows that you're fragile, but my mouth keeps button mashing. My ADD often distracting me, often irrationalization, trying to justify my often clumsy practice. From woeful winters and sour springs to summer sadness, I frequently fall short of what I often promise. Backflip into a solitary corner, feeling so sorry for myself, acting like nothing matters. But the truth of the matter is, it's fruitless as a pattern. It's useless, stupid, it's damaging. Gotta mute it from happening. It's a bully, it's arrogant. Can't be truly embarrassing. We're consumed by your shadow. I keep on losing my sanity, yeah. Focusing on self while you in the corner, lonely, simply hoping that I help. Stuck within my little mind, fail to notice you're in hell. Once I've said it, all I offer is a broken little shell. I should let my feelings flow like the smoke that I expel. Explaining how I feel now and exposing how I felt. Exercise the demons that I hold inside myself. You've been excellent to me, so I just hope now I excel.
A door to get in or out.
Changes in the wind, it ain't imaginary. Bloodstream full of ink, let it paint your capillaries. Rolling through the grass, we just plaguing in the anthills. My favorite little toxin in my body's at a standstill. My focus and my vision have a different view. I'm holding back vomit, gotta make it past the centrifuge. No ground, no floors, never seen a landing spot. Besides my granddad, I can't say I've been a fan of cop. All I do is stand and ride, sky full of love bugs. I think I'll see your face again if I do enough drugs. Or maybe not, baby, stop my dream cat. Still broke, they say that rap is dead. I'm kinda mad I weren't the kill stroke. Old heads dying off, new heads rhyming soft. Can't afford a MacBook, my OS, Microsoft. Facial feature broken, full of glass and bad memories. Slow crawl cocoon, I can't.